SRF 3.
Hält sich die Verwaltung an die Regeln des Datenschutzes? Das müssen die kantonalen Datenschützer kontrollieren, aber...
Selbst bei uns in Basel-Stadt, wir sind relativ gut aufgestellt, riskiert ein öffentliches Organ, so ungefähr alle 10 bis 20 Jahre einmal kontrolliert zu werden.
Sagt der Präsident der kantonalen Datenschützer. Was heißt der Brexit für EU-Bürger, die in Großbritannien leben? Auf diese Frage hat das britische Innenministerium eine Antwort gegeben. Wir fragen, was sie taugt. Und die Spannung steigt. In gut 8 Stunden spielt die Schweiz gegen Serbien. Wir schauen auf den Austragungsort Kaliningrad. Info 3 mit Damian Rast und Fabian Schlurp. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Die UNO wirft Venezuela Menschenrechtsverletzungen vor. Zwischen 2015 und 2017 hätten Militär und Polizei mehr als 500 Menschen widerrechtlich getötet. Konsequenzen hätten diese Tötungen keine gehabt. Das schreibt das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte in einem Bericht. Die Rechtsstaatlichkeit sei in Gefahr. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte sagte, die Menschenrechtslage sei katastrophal. Medizin und Nahrungsmittel seien teilweise unerschwinglich. Wer aber dagegen protestiere, riskiere im Gefängnis zu landen. In der Türkei wollen die Oppositionsparteien die Wahlen am Sonntag durch mehr als 600.000 Personen beobachten lassen. Das meldet die deutsche Presseagentur. Allein die größte Oppositionspartei, CHP, habe angekündigt, zu jeder der geschätzten 180.000 Wahlurnen 2 Beobachter zu schicken, damit faire Wahlen gewährleistet seien. Präsent sein werden bei den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen auch internationale Beobachter. Entsandt werden diese von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 2 OSZE-Beobachtern hat die Türkei die Einreise verweigert. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus warnt die britische Regierung vor einem harten Brexit. Ein Ausstieg aus der EU ohne Abkommen zwischen London und Brüssel würde die Produktion unterbrechen, erklärte Airbus-Chef Tom Enders. Airbus sei dann gezwungen, seine Investitionen in Großbritannien zu überdenken und die Produktion in andere Länder zu verlagern. Airbus hat in Großbritannien nach eigenen Angaben 14.000 Mitarbeiter an 25 Standorten. In den USA sind alle 35 Großbanken gegen eine allfällige Krise gewappnet. Zu diesem Schluss kommt die US-Notenbank Fed nach dem ersten Teil des jährlichen Stresstests. Geprüft wurden auch die US-Tochtergesellschaften der Credit Suisse und der UBS. Die Stresstests wurden nach der Finanzkrise 2008 eingeführt. Die Fed will damit sicherstellen, dass die Kreditvergaben an Unternehmen und Haushalte bei einer neuen Krise nicht abrupt ins Stocken geraten. Das Energieunternehmen BKW erweitert seinen Bereich Elektroinstallationen und kauft 3 regionale Firmen auf. Die Elektrowinter in Jona, die Werner Elektro in Brigg sowie die Gruppe Negerlin Hanschin und Walle im Grossraum Basel. Insgesamt beschäftigen die Firmen gut 120 Mitarbeiter. Laut der BKW gibt es in Schweizer Häusern noch ein grosses Potenzial, um die Energieeffizienz zu steigern. Und die 3 aufgekauften Firmen würden das nötige Netzwerk ergänzen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.536 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 15,25 gehandelt, der Dollar zu 98,93 Rappen. Das Wetter: bis morgen Abend scheint oft die Sonne. Einzig im Osten sind heute Nachmittag die Wolken zahlreicher und die Sonne scheint nur zeitweise. Die Höchstwerte liegen mit Biese um 20 Grad. Im Süden bleibt es sonnig, heute mit Nordwind bei 30, morgen bei 25 Grad.
Info 3 Mittag.
Der digitale Wandel schreitet schnell voran. Für uns persönlich heißt das, fast alles können wir heute bequem auf dem Smartphone erledigen. Die Digitalisierung hilft aber auch, Arbeitsprozesse zu vereinfachen, in der öffentlichen Verwaltung zum Beispiel. Doch nun warnen die kantonalen Datenschützer. Sie hätten viel zu wenig Mittel, um ihre Aufgaben in den Verwaltungen wahrzunehmen. Raphael Vonmatt berichtet.
Die Verwaltung kontrollieren und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern behandeln. Das sind nur 2 der vielen Aufgaben der kantonalen Datenschützer. Dafür reichten aber die Ressourcen nicht, denn in allen Kantonen zusammengenommen haben die Datenschützer heute rund 50 Vollzeitstellen zur Verfügung. Es bräuchte aber 250 Vollzeitstellen, sagt Beat Rudin.
Ein Großteil der Kantone ist heute nicht in der Lage, die Aufgaben der Datenschutzaufsicht wahrzunehmen, die nach Gesetz wahrzunehmen wären.
Beat Rudin muss es wissen, denn er ist Präsident von Privatim, der Konferenz der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten. Gleichzeitig ist Rudin Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt. Um zu zeigen, wie die Ressourcen fehlen, macht er ein Beispiel aus seinem Kanton. Eigentlich müssten die Datenschützer alle Verwaltungsabteilungen regelmäßig kontrollieren, ob sie die Datenschutzrichtlinien einhalten. In Basel sei das aber viel zu selten der Fall.
Selbst bei uns in Basel-Stadt, wir sind relativ gut aufgestellt, riskiert ein öffentliches Organ, so ungefähr alle 10 bis 20 Jahre einmal kontrolliert zu werden.
Daneben gibt es Kantone, in denen die Datenschützer gar nie dazu kämen, die Verwaltung zu kontrollieren, weil sie eben zu wenig Leute hätten. In einer ganzen Reihe von Kantonen ist der Datenschutz lediglich mit einer 20- oder 30%-Stelle dotiert, beispielsweise in Schaffhausen, Glarus oder den beiden Appenzell. Das sei reiner Alibi-Datenschutz, sagt Beat Rudin, das reiche bei weitem nicht aus. Hinzu komme, dass die Aufgaben für die Datenschützer nicht etwa abnehmen, sondern sogar zunehmen, erklärt Beat Rudin. Durch die Digitalisierung seien immer mehr Daten digital vorhanden. Es könnten also immer mehr Verwaltungsabteilungen Zugriff auf die gleichen Daten verlangen. Das sei gefährlich, sagt der Basler Datenschützer.
Das stellt das, was wir bis jetzt gehabt haben, nämlich diese Chinese Walls, diese Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Behörden, zum Schutz der Freiheitsrechte der betroffenen Personen in Frage.
Laut Beat Rudin ist der Grund für die fehlenden Ressourcen vor allem, dass viele Kantone nicht eingesehen hätten, wie wichtig der Datenschutz sei. Nun hoffen die kantonalen Datenschützer, dass sie mit ihrem Hilferuf die Politik aufrütteln und etwas bewirken können.
Info 3 Mittag.
2 Jahre ist es her, seit eine Mehrheit der Britinnen und Briten entschieden hat, die EU verlassen zu wollen. Doch viele Fragen sind noch offen. Eine davon ist, welchen Status die über 3 Millionen EU-Bürger, die derzeit in Großbritannien leben, nach dem Brexit haben sollen. Nun hat das britische Innenministerium einen Vorschlag gemacht. Dieser verspricht EU-Bürgern, einfach an eine Niederlassungsbewilligung zu kommen. Martin Alliot berichtet.
Die britische Premierministerin wird heute einem Dankgottesdienst beiwohnen. Anlass ist der 70. Jahrestag der Ankunft der Windrush, des ersten Schiffs mit Einwanderern aus der Karibik. Theresa May will damit auch Demut und Zerknirschung signalisieren, denn ihr Innenministerium hatte die Kinder jener Einwanderer schmählich und großteils rechtswidrig behandelt. Deshalb verdient das gestrige Versprechen desselben Ministeriums, die Niederlassungsanträge von EU-Bürgern nach dem Brexit rasch und formlos zu bearbeiten, Skepsis. Innenminister Sajid Javid kündigte an, die 3,2 bis 3,8 Millionen EU-Bürger, so genau weiß das niemand, die derzeit im Vereinigten Königreich leben, müssten nur ihre Identität, ihren britischen Wohnsitz und ihren unbefleckten Leumund nachweisen, um die Niederlassungsbewilligung zu erhalten. Die Behörde werde die eingereichten Dokumente überprüfen und die Angaben mit den Datenbanken der Steuerverwaltung und des Sozialamtes abgleichen. Im Zweifelsfall, so beteuerte Javid, werde der Staat die verlangte Bewilligung für 65 Pfund pro Kopf, Kinderkosten die Hälfte, erteilen. Äußerlich klingt das alles großzügig und schlank. Die erwähnte Skepsis wurzelt in der Erfahrung, dass große neue Computersysteme enorm pannenanfällig sind. Nicht nur in Großbritannien, aber dort besonders. Die Regierung erwartet, dass die meisten Anträge elektronisch eingereicht werden, allerdings nicht mit Apple-Geräten, die vorläufig inkompatibel bleiben. Der Quervergleich mit anderen staatlichen Datenbanken scheint riskant und beschwerlich. Trotz alledem soll das neue System, Zitat, rasch, einfach und benutzerfreundlich, Zitat Ende, sein, behauptet das Innenministerium. Niederlassungsbewilligungen bräuchten dann nicht mehr 6 Monate wie jetzt, sondern nur wenige Tage. Das klingt nach Wunschdenken. So wie viele britische Planspiele in Sachen Brexit.
Info 3 Mittag.
Schweizer Fußballfans blicken heute Abend gespannt nach Russland oder genauer gesagt nach Kaliningrad. Dort tritt die Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien an. Kaliningrad ist die westlichste Großstadt Russlands, aber Kaliningrad ist seit Anfang der 90er Jahre eine Exklave, die im Süden an Polen und im Norden und Osten an Litauen grenzt. Wer von Kaliningrad ins russische Kernland fahren will, muss rund 600 Kilometer zurücklegen und dabei durch Litauen, Lettland oder Weißrussland fahren. Ich bin nun verbunden mit unserem Russland-Korrespondenten David Nauer. David, die Kaliningrader, die leben ja sozusagen auf einer Insel, fühlen sie sich trotzdem als Russen?
Ja, eindeutig. Die Kaliningrader sind durch und durch russisch. Das hat sehr stark damit zu tun, dass es praktisch keine ursprünglichen Einheimischen mehr gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sämtliche deutschen Einwohner aus Kaliningrad vertrieben und durch Russen ersetzt. Und deswegen kann heute praktisch jeder Kaliningrader oder jede Kaliningraderin sagen, meine Eltern oder meine Großeltern oder sonstige Vorfahren sind aus dem russischen Mutterland zugewandert.
Die Deutschen wurden vertrieben. Sagen Sie, wenn wir in die Geschichte schauen, ist es ja so, dass Kaliningrad bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Königsberg hieß und früher zu Preußen gehörte und dann zum Deutschen Reich. Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph, der lehrte da in der Stadt und lebte da das ganze Leben. Welche Rolle spielt denn diese deutsche Kultur noch?
So gut wie keine mehr wirklich wichtige Rolle. Das Stadtzentrum ist im Krieg fast vollständig zerstört worden und deswegen gibt es nur noch sehr wenige alte deutsche Häuser. Also aus dem Stadtbild ist die deutsche Kultur verschwunden. Dennoch vergessen die Russen ihre Geschichte nicht. Für Immanuel Kant, eben den großen deutschen Philosophen, steht ein Denkmal in der Stadt. Auch die Universität ist nach Kant benannt und eine gewisse Rolle spielt das deutsche Erbe auch in der Gastronomie. Es gibt viele Restaurants in Kaliningrad, die deutsche Spezialitäten servieren und eines davon wirbt mit dem schönen Spruch, bei uns gibt es deutsche Küche mit russischer Seele.
Jetzt, Sie, David Nauer, wohnen ja in Moskau und beobachten da das politische Geschehen. Wie wird denn Kaliningrad da wahrgenommen?
Es wird wahrgenommen als Vorposten, als russischer Vorposten im Westen, aber auch als zu Recht verdiente Kriegsbeute. Natürlich wissen die Russen, dass Kaliningrad erst seit 70 Jahren russisch ist und entsprechend eifersüchtig wird es auch immer verteidigt. Kürzlich hat zum Beispiel eine Stewardess der Aeroflot sich einen Scherz erlaubt und im Flugzeug durch den Lautsprecher gesagt, willkommen in Königsberg. Sie hat also den alten deutschen Namen für Kaliningrad verwendet. Und diese Frau wurde dann sofort entlassen von Aeroflot. Also man sieht das Gefühl, man hat das Gefühl, dass den Russen sehr, sehr wichtig ist zu unterstreichen, dass Kaliningrad eben zu Russland gehört. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Stadt ausgewählt wurde als WM-Stadt. Also die Botschaft ist quasi, dort, wo Fußball gespielt wird in diesem Sommer, dort ist Russland.
Nach der Annexion der Krim 2014 hat sich ja das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland verschlechtert. Sie haben es bereits angesprochen. Nun liegt der Kaliningrad zwischen Polen und Litauen, die beide zur NATO gehören und sehr russlandskeptisch eingestellt sind. Da habe ich mich gefragt, wie wirkt sich das auf Kaliningrad aus?
Ja, dieser westöstliche Konflikt hat verschiedene Folgen gehabt für Kaliningrad, aber einer und vielleicht der wichtigste ist, dass das Gebiet plötzlich wieder von Interesse ist für die Militärs, also auch vor allem für die russischen Militärs, als Vorposten eben. So hat der Kreml im Gebiet rund um Kaliningrad ziemlich stark aufgerüstet. Moskau schickte da sogenannte Iskander-Raketen hin. Das sind gefährliche Boden-Boden-Raketen, die sogar mit Atombomben bestückt werden können. Und das sorgt natürlich in der Nachbarschaft für Unruhe. Umgekehrt hat auch die NATO in die Umgebung von Kaliningrad nach Polen und ins Baltikum zusätzliche Soldaten geschickt. Also man sieht, dieses Gebiet, Kaliningrad, die Stadt und das Gebiet rundherum sind eben nicht nur so eine harmlose Fußballstadt, wo eben Fußball gespielt wird, sondern das Gebiet hat auch eine Bedeutung, und zwar eben eine militärische und strategische Bedeutung für Russland, aber auch für die westliche Allianz.
Vielen Dank, David Nauer, für diese Informationen und Einschätzungen. Übrigens, Radio SRF 3 überträgt alle Spiele der Schweiz in voller Länge, also auch das heute Abend gegen Serbien. Und ja, heute verantwortlich für diese Sendung waren Dominik Rolli und Damian Rast. Wir wünschen einen guten Appetit.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.